Moin und willkommen zu einer Folge Signals from the Future, powered by Waterkant. Heute Wirtschaftsandersdenken oder auch Sterbebegleitung für Großkonzerne, wie Genossenschaften und Degrowth als wirtschaftliche Zukunftsmodelle fungieren. Hier diskutieren 5 SpeakerInnen, wie wir unsere Wirtschaft radikal neu gestalten, sozialer, ökologischer und gerechter. Der Talk wurde aufgezeichnet auf dem Waterkant Festival 2025. Wenn du mehr solcher Inhalte möchtest, dann folg uns doch auf Social Media und komm am besten zum Festival 2026. Und jetzt lasst euch inspirieren und herausfordern.
Stellt euch vor, ihr schaut in eine Zukunft, die wir heute schon mitgestalten können. Eine Wirtschaft, die wir nachhaltig verändern können. Genau darum geht es in unserem nächsten Panel. Ich bin Helen und ich lade euch ein, neugierig zu bleiben. Denn unser nächster Beitrag könnte euch neue Perspektiven eröffnen. Und ich gebe an meine lieben 5 Panelistinnen. Ich freue mich, was jetzt kommt.
Also, danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Wirtschaft anders denken ist unser Titel von diesem Panel. Der Untertitel, der sich neu geändert hat, weil wir etwas umdisponieren mussten, wegen einer anderen Besetzung, lautet Sterbebegleitung für Großkonzerne und Genossenschaften und Degrowth als wirtschaftliche Zukunftsmodelle. Wir spannen also den großen Bogen von den aktuellen Krisen zu hoffnungsvollem Ausblick in die Zukunft oder andersrum. Mal gucken, wie wir das genau gestalten. Wir machen nicht nur Wirtschaft anders denken, sondern auch Panel ein bisschen anders denken. Ursprünglich war ich als Moderatorin quasi hier eingesetzt und wir haben aber gesagt, dass wir eigentlich viel mehr in eine Gesprächsrunde einsteigen wollen. Also ich werde ein bisschen den moderierenden Blick im Auge behalten, aber auch mich an der einen oder anderen Stelle mit einmischen. Also, zu den Personen, die neben mir, ich bin Inken Reimer von der CAU Kiel, hier noch mit auf dieser Bühne sitzen, haben wir Norman Boje von der Coop Genossenschaft, Maren Heidemann von Maren Heidemann. dann haben wir noch... zu meiner Linken Daniela Marsavan. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Schön, dass du auch da bist. Auch quasi in deiner... Ja, genau. Das habt ihr wahrscheinlich nicht so direkt gehört. Und wir haben Matthias auch hier aus der Uni Flensburg. Also so ein bisschen eine halb akademische und halb aber auch eher unternehmerische Perspektive auf dieses Thema. Ich möchte direkt einsteigen und zwar mit dir, Matthias. Wie ist denn eigentlich deine Vorstellung, also an was sollen sich die Leute erinnern, wenn sie in 45, 44 Minuten diesen Raum oder diese Stage-Vorraum verlassen? Was bringst du mit hier rein?
Hallo, ich hoffe, ihr hört mich. Schönen guten Tag. Genau, Matthias Schmelzer mein Name. Ich bin Professor für sozial-ökologische Transformationsforschung an der Universität Flensburg und beschäftige mich mit dem Wirtschaftssystem. Und das möchte ich gerne einbringen als Perspektive aus einer ökologischen, sozial-ökologischen Perspektive. Ich habe 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt wäre, die ökologische Krise ist viel schlimmer, als wir denken. Und dieses Wirtschaftssystem zerstört grundlegend die Lebensgrundlagen. Und es ist eine Illusion zu denken, dass wir dieses Wirtschaftssystem durch leichte Anpassungen von anderen Unternehmenspraxen und Ähnlichem anpassen können. Sondern es braucht eine ganz, ganz grundlegende Veränderung der Art und Weise, auch der Spielregeln, die wir wirtschaften. Das wäre nämlich der zweite Punkt. Die dominanten Lösungen, die oft diskutiert werden für die Klimakrise, im Sinne von ökologischer Modernisierung, Innovation, Effizienzsteigerung und so weiter, die reichen bei weitem nicht aus. Sondern wir brauchen tatsächlich andere makroökonomische Steuerung der Wirtschaft, also ein anderes Wirtschaftssystem, das über Wachstum und Kapitalismus hinausgeht. Und in diesem Sinne würde ich quasi den Titel auch nochmal so ein bisschen erweitern, also nicht nur Sterbebegleitung für Großkonzerne, sondern tatsächlich auch Sterbebegleitung für eine spezifische Art des Wirtschaftens, die noch grundlegender geht und eben Wachstum und auch kapitalistische Moderne mit beinhaltet. Und ich kann das gerne noch ein bisschen ausführen.
Danke. Gib doch bitte mal an die liebe Maren weiter.
Ja, mein Name ist Maren Heidemann und ich bin Transformationsbegleiterin und habe viele Jahre in Konzernen gearbeitet auf Vorstandsebene. Und zwar in Krisen, in Skandalen, die ihr aus den Medien kennt, in der Automobilindustrie. Und ich habe mit Korruption, Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft zu tun gehabt und habe die Scherben aufgesammelt von denjenigen, deren Identität darauf ausgelegt ist, im Ego Gewinne ins Profit zu bringen und überhaupt nicht ans Wir zu denken. Und deswegen bin ich sehr nah bei Matthias. Ich bin weniger bei den Wirtschaftssystemen erstmal in der Struktur, sondern vor allem bei den Menschen und der Haltung. Und wenn ihr hier in 45 Minuten rausgeht, dann wünsche ich mir, dass ihr euch hinterfragt, wie und wo investiert ihr eure Lebensenergie, in welche Systeme. Und ich bin der Meinung, dass die alten Systeme, die sind schon vorbei und dennoch investieren wir immer noch hier und da rein. Und meine Botschaft ist raus da in aller Konsequenz.
Danke, Maren. Norman.
Oh ja, das ist toll, da kann ich direkt anschließen. Also Norman, ich arbeite für die Coop. Ganz kurz dazu, uns gibt es jetzt seit 126 Jahren, also nicht alle raus aus den alten Modellen, weil da gibt es nämlich ganz, ganz viele tolle. Und wir haben 70.000 Genossenschaftsmitglieder und ich möchte gerne für dieses, ich bin sozusagen der Dumme aus der Praxis, der für diese ganz spezielle Rechtsform werben möchte. Und denn die gibt es schon ewig. Wir haben eine viel zu kleine Lobby und ich möchte, dass ihr am Ende das mitnehmt vielleicht, wenn ich das immer wieder sage, Genossenschaften sind toll, yeah. Denn schon seit jeher gilt im genossenschaftlichen Prinzip, wir sind nicht zur Gewinnmaximierung verpflichtet, sondern ganz im Gegenteil. Bei uns steht Teilhabe im Vordergrund und jedes Mitglied bei uns hat eine Stimme, egal ob es 50 Euro bei uns hat oder 60.000 Euro, was auch immer. Also die Gewinnmaximierung Einzelner steht hier nicht im Vordergrund, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Das Wohl aller Mitglieder, alle sind gleich, alle werden gleich behandelt, alle haben die gleiche Stimme. Es ist fast wie eine Utopie, wenn man an anderen Rechtsformen denkt. Und ja, also wir zeigen, dass man Wirtschaft anders denken kann, nachhaltig, demokratisch. Und das würde ich gerne, dass ihr das vielleicht ein bisschen mitnehmt in eure Gedanken und in eure Welt.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Daniela Marzavan und ich bin ein Change-Darer, daring to change, also Mut zur Veränderung ist mein Thema. Ich wünsche mir, dass ihr mit ganz viel Mut und Optimismus hier rausgeht, aber leicht genervte, pissed-off Optimists seid, die einfach echt keine Lust mehr haben. Ich begleite große Konzerne, Unternehmen, CEOs, aber auch Startups ein bisschen in der Geburtshilfe für neue Ideen. Also ich bin auch ein bisschen eine Hebamme, würde ich sagen. Und merke, dass in der alten Rationalität des Wirtschaftens Neues, Innovatives gar nicht mehr entstehen darf oder kann. Daher bin ich froh, dass wir den Titel ein bisschen geändert haben und mein Thema momentan ist, wie schaffen wir diesen Nährboden für Innovatives, für Neues und auch den Mut dafür? Und wie sieht das aus? Wie schaffen wir, dass die jungen Menschen, die oft in meinen Vorlesungen sitzen, weil sie Startup-Founder werden wollen oder auch CEOs, die einen Executive MBA-Titel brauchen, um auf ihre nächste Karrierestufe zu gehen, wie bringen wir denen diesen Optimismus bei und auch diese Techniken der Geburtshilfe für Neues und den Mut, Wirtschaft neu zu denken bei.
Ich kann mich da wunderbar anschließen, da ich auch viel mit jungen Menschen, Studierenden zusammenarbeite. Das ist mir auch immer ein Anliegen und das bringe ich hier mit rein. Zum einen optimistisch in die Zukunft zu gucken, zum anderen aber auch wirklich kritisch zu hinterfragen, wo stehen wir eigentlich jetzt gerade und wo kommen wir her? Also so ein bisschen diesen Überblick über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Auge zu behalten und wirklich zu gucken, wenn wir Veränderung wollen und unsere Studierenden bringen wir auch immer in die Richtung, dass sie Change Agents sind. Was brauchen wir dafür und in welche Richtung sollen wir denn eigentlich Veränderung voranbringen? Also wenn wir von sozial-ökologischer Transformation sprechen, was bedeutet das eigentlich? Und was sind diese Veränderungen, die wir brauchen? Und ich hoffe, dass ihr in mittlerweile nur einer halben Stunde hier aus diesem Raum rausgeht und auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft guckt, mutig seid und bleibt und wirklich nicht nur anders, also Wirtschaft anders denkt vielleicht, sondern auch wirklich anders wirtschaftet und anders handelt, also in das Handeln reinkommt, wenn ihr es nicht sowieso schon seid, was glaube ich viele von euch sind. Und damit würde ich einmal überleiten. Teilweise ist es schon ein bisschen angeklungen, aber wir haben oft mit großen Ungerechtigkeiten zu kämpfen, in nicht nur der Vergangenheit, sondern auch in der aktuellen Gegenwart. Wie gerecht ist unser aktuelles Wirtschaftssystem und für wen funktioniert es nicht? Also explizit nach dem Nicht gefragt. Maren, möchtest du anfangen?
Danke, das kann ich gerne. Diese Frage, wie gerecht ist unser Wirtschaftssystem? Da gibt es ja nur eine Antwort, die wir alle kennen. Also, es ist einfach bodenlos, diese Schräglage, die da ist, die entstanden ist aus Systemen, die ja schon Jahrhunderte alt sind, meistens männergemacht und auf Elite aufbauend sind. Und jetzt kann ich sagen, ich kenne diese Elitestrukturen von innen, sowohl weil ich darin gearbeitet habe, viele, viele Jahre und quasi die DNA und auch das Blut der Machtspiele kennenlernen durfte und aber auch, weil ich stamme selbst aus so einer Familie, aus einer Unternehmerfamilie mit viel Macht in Deutschland und habe schon von klein auf gesehen, wie ungerecht diese Welt ist und was es bedeutet, wenn sich Menschen über andere stellen und sie einfach ausbeuten unter dem Deckmäntelchen, ja, wir tun ja hier Gutes. Und deswegen bin ich der Meinung, der Kapitalismus, so wie er ist, ist zu Ende. Der hat uns gut gedient eine Zeit lang, weil wir sind hier im Wohlstand, aber er ist jetzt für mich zu Ende, weil wenn ich mit mir verbunden bin und ein bisschen mehr empathisch bin mit allen, dass wir alle Menschen sind, dann kann dieses System uns so überhaupt nicht mehr weiter dienen.
Genau, ich kann da gerne nochmal so ein bisschen anknüpfen und ich glaube, das ist ja total klar, das aktuelle Wirtschaftssystem ist wahnsinnig ungerecht, die Zahlen liegen auf dem Tisch. Ich habe heute Morgen nochmal kurz nachgeschaut, die letzte Oxfam-Bericht von Anfang des Jahres sagt, 1% das reichste 1% weltweit besitzt 45% des globalen Vermögens. In Deutschland ist das ganz ähnlich, sind 5% besitzen 48%, während 3,6 Milliarden Menschen unterhalb der Armutsgrenze, das ist 6,85 US-Dollar pro Tag leben. Also das sind die aktuellen Verhältnisse und uns wird seit Jahrzehnten immer wieder das gleiche Märchen erzählt, was quasi diese Ungerechtigkeit lösen soll, nämlich mehr Wirtschaftswachstum. Also durch mehr Wachstum soll quasi als so ein Trickle-Down soll im Prinzip der Wohlstand nach unten durchdiffundieren. De facto wachsen aber durch Wachstum nur die Einkommen und vor allem die Vermögen der absolut reichsten weltweit. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung profitiert quasi gar nicht von dem Wachstum der letzten Jahrzehnte und das macht es noch viel ungerechter, trägt aber die Kosten, also einen Großteil der sozialen und vor allem ökologischen Kosten dieses Wachstums. Da gibt es eine große Vielzahl an Studien dazu, die sehr deutlich machen, dass diese Kosten heute schon massiv sind, aber vor allem, und das ist glaube ich das Wichtigste, also eine dritte Dimension der Ungerechtigkeit in Zukunft noch viel stärker werden. Die meisten erinnern sich wahrscheinlich daran, dass vor ein paar Jahren immer noch davon gesprochen wurde, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden muss, um quasi das Überschreiten von Kipppunkten zu verhindern, dass im Prinzip für große Teile der Menschheit die Lebensbedingungen unmöglich macht. Also dass quasi es zu heiß wird, zu viele Klimakatastrophen vorherrschen. Und eine neue Studie, die diese Woche rausgekommen ist, sagt, dass bei aktuellen Trends, und es sieht nicht danach aus, dass sich irgendwas ändert, in 2 Jahren, diese Schwelle erreicht ist. Also diese Zeit ist vorbei, wir sind mitten in der Klimakatastrophe und das heißt, ein großer Teil der Ungerechtigkeiten sind schon eingepreist in das, was wir machen. Und ich glaube, das würde ich gerne als Impuls, vieles, was hier diskutiert wird, auch in dieser Start-up-Szene, die hier auf diesem Festival sehr, sehr präsent ist, hat implizit sehr, sehr stark auch diese Wachstumsidee drin, dass im Prinzip Innovation, neue Wirtschaftsmodelle, neue Wachstumsimpulse in die Wirtschaft reinbringen, Aber das allein reicht nicht. Es müssen auch quasi die destruktiven Teile der Wirtschaft zurückgefahren werden. Und das geht nicht nur durch Innovation des Neuen, sondern auch durch Regeln, die quasi die destruktiven Formen des Wirtschaftens auf einer gewissen Ebene auch eben zum Sterben bringen, aktiv begleitet durch spezifische Gesetze, die eben fossile Brennstoffe einschränken, profitorientierte Geschäftsmodelle einschränken, ungerechte Geschäftspraktiken und Ähnliches.
Vielleicht darf ich mal anknüpfen. Ich spiele jetzt mal Devils, weil wir sind uns alle einig, alle sind sich einig. Ich bin jetzt eine Investorin und möchte ein Startup gründen. Und das Startup positioniert sich gerade als so Cybersecurity-Experte oder hier noch, habe ich gerade gesehen, Batterien-Technologie für Drohnen. Klasse, da fließt ja total viel Geld rein gerade. Soll ich darin investieren oder nicht?
Also ich glaube, diese Frage, heute wird ja diese Frage meistens beantwortet nach der, also danach, wie hoch sind die wahrscheinlichen Profitraten, die Gewinne, die sich mit dieser Branche machen lassen. Und das ist genau das Grundproblem. Gewinne lassen sich in den Bereichen am stärksten machen, wo die Kosten externalisiert werden, auf den globalen Süden und die Zukunft. Stattdessen sollten wir darauf schauen, und es geht individuell, aber vor allem muss es auch gesellschaftlich passieren, was ist eigentlich sozial und ökologisch wünschenswert für die Zukunft. Und ich weiß nicht, ob das der beste Einsatz des Geldes ist, Drohnen zu produzieren. Und vor allem ist die Frage, was passiert eigentlich mit den Drohnen? Also diese Fragen mehr zu stellen, in der Frage, wie wir Wirtschaft steuern, ist, glaube ich, total entscheidend. Also auch von den Bedürfnissen von Menschen her das zu denken und nicht davon der Frage, was ist eigentlich profitabel.
Das heißt, wir müssen auch Wirtschaft genau dann anders denken, wenn wir, oder andersrum gesagt, wir müssen uns überlegen, welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind denn wirklich die Herausforderungen, die wir mit neuen Ideen, mit neuen Produkten, Projekten angehen wollen und genau da Wirtschaft anders denken.
Ich muss nochmal anschließen. Ich habe ja gesagt, ich bin ja dumm aus der Praxis und wahrscheinlich, wir bewegen uns vielleicht hier alle in so einer Bubble und unser Aufruf geht ja auch nochmal dahin, hier Startups, werdet nicht der nächste Elon Musk und das, was ich jetzt sage, vielleicht darf ich denn demnächst nicht mehr in die USA einreisen oder werde direkt verhaftet. Aber das Problem ist doch, also wir sehen das ja, das ist ja so plakativ im Moment, wenn ihr euch Elon Musk anschaut und wie der, jetzt kann man vom Ukraine, also ob die sich nun verteidigen sollen oder nicht, das, also alles mal dahingestellt. Aber wenn der die Macht hat, mit einem Knopfdruck das Satellitenüberwachungssystem auszuschalten und die werden blind quasi auf dem, was sie da gerade tun und versuchen sich zu verteidigen. Oder noch viel schlimmer, haben wir auch schon drüber gesprochen, ich beschäftige mich mit Peter Thiel, der hat irgendwie Donald Trump zum Präsidenten gemacht, hat teilweise seine Regierung mitbesetzt und so. Und da gibt es so, es gibt so ganz wenige Menschen, jetzt sprechen wir nur von den USA, die so unfassbar viel Macht haben und so unfassbar viele Dinge kaputt machen können. Und die kommen ja tatsächlich, gerade Peter Thiel, Elon Musk, aus so einer Gründerebene. Und die konzentrieren die Macht bei sich und nutzen ihre Systeme aus, nutzen ihre Mitarbeitenden aus und so weiter. Und wenn wir das nicht kaputt machen, ich weiß allerdings nicht, ob das in der östlichen Hemisphäre besser ist. Genau, ist das überhaupt möglich? Das stelle ich mir die Frage. Oder reden wir hier und alles ist schön und wir müssen es ändern und dann ist das Panel zu Ende und alle gehen nach Hause und denken, ah, ich gucke nochmal nach Tesla-Aktien. Also die Frage ist, geht das überhaupt? Also das weiß ich nicht.
Maren gibt uns die Antwort.
Ob das geht, also zunächst mal, die Menschen, die du aufgezählt hast, sind ja aus meiner Sicht, ich bin unter anderem auch Traumatherapeutin, sind schwerst bindungstraumatisierte Menschen. Wenn man ein bisschen in die Familiengeschichte reinguckt, dann weiß man das. Und das zeigt sich dann im Außen in diesem Machtanspruch und in dem, was wir gerade hier alle sehen. Und deswegen ist dann die Frage ja, wie können wir damit umgehen, erstmal bei uns anfangen und gucken, okay, aus welchem inneren Ort heraus gründe ich denn hier ein Unternehmen? Was ist denn bei uns los? Ist das aus einem schweren emotionalen Mangel und ich bin ich und mit 40 mache ich meinen Exit und bin Privatier? Oder will ich einen Impact in der Gesellschaft haben? Was ist es denn? Und da, glaube ich, gilt es hinzuschauen. Ein paar Ebenen tiefer wünsche ich mir es öfter, die Diskussion.
Vielleicht kann ich nur noch eins ergänzen. Also ich glaube, diese Frage, ist es möglich, die kommt ja immer wieder. Und es ist ja auch total erschreckend festzustellen, wie schwer es uns fällt, grundlegende Gesellschaftsveränderungen überhaupt zu denken. Also es gibt ja diesen Satz, der immer wieder in den Debatten kursiert. Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Und ich glaube, da steckt ja total viel drin. Also dieser Realismus, dieser kapitalistische Realismus, dass es unmöglich ist, eine andere grundlegend andere Form, wie wir miteinander Beziehungen führen, wie wir Produktion, Konsum organisieren, dass das so schwierig ist, ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und wir sollten uns davon nicht klein machen lassen, sondern das tatsächlich als Aufgabe sehen. Und ich würde mir eben wünschen, dass in diesen Diskussionen über Innovation viel stärker nicht nur der technische Aspekt eine Rolle spielt, sondern genau dieser soziale Aspekt. Also wie können wir eigentlich die Beziehungen, die um so ein Innovation-Unternehmen drum gestrickt sind, wie können wir die eigentlich ändern? Durch andere Unternehmensformen, andere Eigentumsformen und Ähnliches.
Ich wollte gerade sagen, genau das ist es nämlich auch, das hinter, was wir vielleicht auch manchmal plakativ soziale Innovationen nennen, die ja auch wirklich ein anderes Zusammenleben, andere soziale Praktiken stecken, die wirklich zu einem nicht nur Umdenken führen können, sondern zu anderen Beziehungsformen, die sich entwickeln können, auch auf der Unternehmens- und quasi Wirtschaftsebene, sag ich jetzt mal.
Ja. Das passt eigentlich genau gut in diesem String. Wir haben das nicht geübt vorher. Wir sind uns einfach so alle einig, glaube ich. Und da kommen wir aus der Ohnmacht in die Agency rein. Mein Forschungsbereich ist unter anderem Design Thinking und Innovationstechniken und Kreativität als Managementpraktik. Also wenn man das als soziale Praktik im Management sieht, wie verändert das die Organisationstheorien, die wir dann in die Lehre nehmen und in die Forschung nehmen? Wie verändert das die Managementtheorien und eben diese Erzählung? Man kann sich das gar nicht vorstellen anders. Ja, warum eigentlich? Also ein Baby kommt nicht zur Welt und weiß Kapitalismus. Also es hat doch was damit zu tun, welche Geschichten wir erzählen, wie wir unsere Lehrpläne gestalten, angefangen in der Schule, in den Unis, in anderen Bildungsinstitutionen und auch, was wir als erfolgreich fördern oder nicht. Also applaudieren wir sogar auf der Waterkant-Bühne, wenn ein Jungunternehmen mit irgendeiner technologischen Innovation ein Exit gemacht hat und ein Unicorn ist, oder bemühen wir uns mal ein bisschen mehr, auch das zu messen, was nicht in monetärem Kapital messbar ist als Impact. Und da höre ich jetzt die ganze Zeit ganz viele neue Ansätze und frage mich, warum ist das noch nicht etabliert? When can we measure what matters and value what's valuable? Wann passiert das? Und wann kann das auch in eine solche in einem Entscheidungsprozess von einem Investor fallen, dass ich mir genau diese Kennzahlen angucken möchte und dass es auch einen Indikator dafür gibt. Und um zurück auf die Praktiken zu kommen, mich würde einmal kurz interessieren, wer von euch vielleicht einmal Hand heben, verändert oder hat das Gefühl, die Macht und die Agency zu haben, in seinem kleinen System etwas zu verändern. Okay. Und umgekehrt, wer glaubt, dass es ganz realistisch nicht so wirklich möglich ist, etwas zu verändern im System, in dem er oder sie gerade drin ist? Mhm. Ja. Also wir sind hier unter Change-Makern oder Change-Optimistinnen und Optimisten. Ich umgebe mich ganz viel mit Menschen, die wie ihr drei sagen, das geht gar nicht, ich habe das alles schon probiert. Und da ist die Frage, wie kommen wir daran, dort aus der Ohnmacht, das ist auch ein bisschen dein Thema, in die Macht und in das Tun zu kommen. Und Coop zeigt das ganz schön. Haben wir Rezepte? Oder wer möchte übernehmen?
Also ja, das ist ja bei uns ganz einfach. Also werdet Mitglied bei uns so. Ja. ihr stärkt den genossenschaftlichen Gedanken. Also völlig egal. Wenn hier Gründerinnen oder Gründer sitzen, beschäftigt euch damit mal. Ich kann jetzt nur das Beispiel geben. Mit Genossenschaften, gründet eine Genossenschaft, ist viel einfacher. Ihr könnt alle Mitarbeitenden daran beteiligen. Alle haben die gleichen Rechte und so. Muss man wollen. Aber es ist ein super cooles Modell, gibt auch ganz tolle Organisationen, die euch dabei unterstützen, die das auch günstig machen. Und wenn ihr einfach nur zum Beispiel den genossenschaftlichen Gedanken unterstützen willst, die Vorlage muss ich jetzt leider aufnehmen. Also bei uns bist du mit 50 Euro dabei, da hinten ist ein Stand, da sind QR-Codes. Bitte sehr, ihr kriegt auch Socken von uns und so. Und da, Entschuldigung, das muss ich jetzt einmal loswerden. Ach, guck mal, du hast sie schon, sehr gut. Ja, wir haben die in allen Größen. Sophie auch, hallo. Ja, aber ansonsten, das ist das, was man ja aktuell sozusagen bieten kann. Das ist simpel, das gibt es seit hunderten von Jahren, das genossenschaftliche Modell. Das gibt es zumindest. Das kann man bieten. Da kann man überall mitmachen. Es gibt 21 Millionen Genossenschaftsmitglieder in Deutschland. Das sind gar nicht so wenig. Aber wie gesagt, wir haben keine Lobby. Niemand schreibt für uns. Niemand unterstützt uns. Das müssen wir alle selber tun, aus uns heraus. Und ja, insofern, ich kann nur das anbieten gerade.
Und trotzdem ist da ja auch so ein bisschen die Frage, wir hatten es vorhin noch kurz, Wohnungsgenossenschaften boomen ja auch gerade und der Genossenschaftsbegriff an sich ist vielleicht auch in aller Munde, aber so die Idee, was steckt dahinter, geht es immer um den Wir-Gedanken oder wo stecken vielleicht dann doch auch andere Ziele dahinter, ist ja auch was, was eben nicht allen sofort ersichtbar ist, wenn sie von Genossenschaft hören oder das lesen.
Ja, also absolut. Ich finde Wohnungsbaugenossenschaft finde ich noch ganz cool. Wir bauen selber auch Wohnungen. Aber es gibt auch Genossenschaften mit Sicherheit, die eher strukturell an Aktiengesellschaften ranreichen. Und da nenne ich gerne mal die Rewe oder die Edeka. Das sind so Verbünde von Kaufleuten. Da sind die Genossenschaftsmitglieder nicht Menschen wie wir, sondern eben die Unternehmer selber schließen sich zusammen, um günstiger Waren einzukaufen. Okay, das kannst du, musst du nicht als Genossenschaft machen. Und das treibt auch so ein bisschen das Negative rein. Ich finde eben tatsächlich Konsumgenossenschaften, Genossenschaften, die auf breiter Ebene stehen, wo Menschen sich zusammenschließen, Privatleute oder so. Das sind die coolen, die bringen die Dinge voran. Aber tatsächlich hat man da so ein bisschen auch die Negativen. Es gibt zum Beispiel in Hamburg eine Genossenschaft, da dürfen nur Frauen Mitglieder werden, die betreiben Windkraftanlagen. Und natürlich aus diesem Antrieb, die wollen ökologisch und nachhaltig Energie erzeugen und auch noch Frauenrechte stärken. Also als Mann dürfte ich satzungsgemäß da nicht Mitglied werden. Finde ich super cool. Und so gibt es ganz, ganz viele ganz kleine Genossenschaften mit 3, 4 Mitgliedern, die dann irgendwie so ein Special Interest haben und das vorantreiben. Und das ist wirklich richtig gut. Da kann man sich auf den Seiten anschauen und kann da auch helfen. Man kann da unterstützen oder sich eben so gucken, wo man dabei sein möchte. Aber wie gesagt, die Großen, da gibt es so große,
Ich dachte, ich könnte vielleicht noch mal kurz da anknüpfen. Also einer der massiven Vorteile von Genossenschaft als Unternehmensform ist ja, dass aus der Unternehmensstruktur und der Eigentumsstruktur heraus dann nicht mehr unbedingt ein Zwang zu Wachstum und Profit besteht, in einer anderen Form, als es bei den meisten anderen Unternehmen der Fall ist. Weil die müssen, das ist ja oft gar nicht eine Entscheidung, die irgendwie das Management treffen kann, sondern das ist strukturell eingebaut in die Unternehmensstruktur, das quasi sozial und ökologische Gesichtspunkte zurückgesetzt werden müssen und ökonomische, die Bottomline, das ist das, woran sich ein Unternehmen ausrichtet. Das ist quasi so der eine zentrale Vorteil davon. Gleichzeitig ist aber auch gibt's natürlich auch außerhalb von Unternehmen, auch außerhalb von Genossenschaften gibt's auch Wachstumszwänge, die nämlich auch bearbeitet werden müssen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum auch Genossenschaften ist bisher, also vor allem Genossenschaften, die relativ gemeinwohlorientierte Unternehmenspraktiken haben, es eigentlich nicht geschafft haben, sehr groß zu werden oder die anderen zu verdrängen, weil umso gemeinwohlorientierter eine Genossenschaft wirtschaftet, umso schwieriger ist es, in der Konkurrenz zu bestehen. Das heißt, es ist, glaube ich, auch wichtig, daneben eben in Genossenschaften zu gehen, in eine solidarische Landwirtschaft und Ähnliches, auch, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger politisch dafür einsetzen, dass eben diese Wettbewerbsbedingungen nicht mehr antisoziales, antiökologisches Verhalten belohnen und ökologisches, soziales Verhalten bestrafen, sondern dass wir im Prinzip das Wirtschaftssystem von dem Kopf auf die Füße stellen und eine Ordnung schaffen, die quasi sich an Bedürfnissen und ökologischen nachhaltigen Zielen orientieren kann.
Das sozusagen im Anschluss daran würde ich wirklich auch gerne nochmal von uns allen auf diese Frage eingehen, an welchen Stellschrauben können wir denn eigentlich drehen, um alte Wirtschaftsstrukturen zu durchbrechen und Wirtschaft nicht nur anders und neu zu denken, sondern demokratischer und gerechter zu wirtschaften. Du hast ja gerade schon so ein paar Beispiele auch genannt. Also es gibt auch in unseren Alltagsstrukturen, Möglichkeiten, quasi kleine Wege zu finden, um wirklich sich anders zu verhalten. Könnt ihr noch weitere Beispiele oder aus euren Erfahrungen auch Stellschrauben nennen, dass wir so ein bisschen in diesen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft vielleicht auch abdriften?
Also ich habe ein paar Beispiele, die sind als Steilvorlage dann eigentlich für Maren dann gedacht, weil momentan arbeiten wir als Innovationsagentur auch in großen Unternehmen und leisten dann sozusagen Sterbebegleitung, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir nennen das aber Innovationsberatung. Oder Sie nennen das Innovationsberatung, weil dafür halt Budgets frei sind. Und seit 2 oder 3 Jahren wird immer wieder klarer, dass Innovationsfähigkeit unmöglich ist in bestimmten Strukturen und Kulturen, die innovationsavers sind, also das gar nicht bei Design zulassen wollen. Warum? Weil Innovationskraft bei Design heißt auch Machtabgabe. Und es ist also für mich als Forscherin, die zu Thema Design und Management an der Bauhaus-Uni geforscht hat, auch sehr prägend gewesen, dass die Denkschule in Weimar vertrieben wurde von den Nazis. Also ist ja klar, dass kein autokratisches System es gerne hat, wenn Menschen die Dots verbinden können und einfach das große Ganze sehen. Wenn Silos und Departments jetzt zurück auf die Konzerne miteinander kollaborieren. Ich hatte ein Fintech-Startup in der Tat im letzten Jahr beraten, war für 2 Jahre angelegt. Ich habe nach 8 Tagen Schluss gemacht, weil es dem Gründer, der aus der Wirtschaft kam, also von den großen Banken sozusagen heraus dann gründen wollte, eine digitale Lösung für Bonds, es nicht gut gesehen, also es nicht ertragen hat, dass die verschiedenen Abteilungen unabhängig von ihm miteinander kollaborieren. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Macht abgeben. Was bedeutet das, Gründerin oder Gründer zu sein? In keinem kooperativen Modell, sondern in einem klassischen machthierarchischen System. In großen Konzernen genau dasselbe. Wir fragen Leute, what's the value you bring to the society? Und dann sagen sie, ja, Profitmaximierung. Dann stelle ich die Frage andersrum, Profitmaximierung. Dann stelle ich nochmal die Frage, Profitmaximierung. Das ist wie so eine Hirnwäsche, die dann läuft. Und wenn man das aber durchbricht, ist klar, eigentlich müssen wir aussteigen. Und ganz oft steigen die Leute eben aus und landen bei dir. Oder?
Ja, auch, ja. Ganz genau. Aber nochmal ganz kurz, ich mache keine Sterbebegleitung mehr. Ich habe die letzte Ölung gesprochen, da ist nichts mehr zu holen. Eindeutig, also in Konzernen nicht mehr, weil in diesen hierarchischen, komplexen Systemen verändert sich nur so viel wie das Bewusstsein derer, die auf Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene sind, Punkt. Und da ist einfach, dadurch, dass das eine Boomer-Generation ist, sitzen die in einem extremen Traumanebel und aus dem Grunde, forget it. So, da will ich auch gar kein Geld mehr für irgendwas anderes verdienen, weil hilft nicht. So, und ich begleite noch von außen, insbesondere sind gerade ganz, ganz viele Frauen, die aussteigen aus Top-Führungspositionen, die Faxen so dicke haben, ist eigentlich nichts Überraschendes, und die aber einfach in Not sind auf eine Art und raus wollen. Und deswegen, also mein Hebel ist einfach, okay, raus da, die Energien rausziehen aus dem, was alt ist und was sich nicht mehr bewegt, und sich selbst hinterfragen. Denn auch die kleinen Systeme, da sind genau diese Machtspielchen. Und da fängt es an, bin ich nichts besser als irgendein Vorstandsvorsitzender in meinem Bewusstsein? Oder wo fange ich denn an? Von welchem inneren Ort heraus gründe ich denn? Und vielleicht machen wir im Kleinen genau dieselben Machtspielchen wie im Großen. So, und jetzt gibt's
genau, es gibt eine Frage aus dem Publikum. Ich wollte Helen nur fragen, ob wir noch Mikrofone eigentlich fürs Publikum haben. Sonst gehe ich einmal.
Ja, moin. Ich wollte da mal ansetzen, wo wir gerade bei dem Thema sind, generationenübergreifend und auch Wechsel. Boomer-Generation hast du gerade angesprochen. Ich habe gerade am Panel erfahren, dass wir 6.700 Unternehmen in Schleswig-Holstein haben, die einen Nachfolger suchen. Und das heißt ja auch Wandel und Transformation. Jetzt sind dort auch Mitarbeiter, die natürlich auch, wie du meintest, ne, also irgendwann halt diese Machtstrukturen selber erfahren und vielleicht aber auch das Interesse haben, dieses Unternehmen weiterzuführen, zum Beispiel im Verantwortungseigentum, ne, kooperativ und nicht profitorientiert. Den Aspekt hätte ich gerne, vielleicht, da habt ihr vielleicht da Ansätze, wie man in diese Nachfolge vielleicht mit das Ministerium vielleicht auch unterstützt, weil das Ministerium daran ja auch sehr interessiert ist gerade.
Also ich glaube, prinzipiell ist es eine Also es wäre sehr, sehr gut, wenn es mehr strukturierte Unterstützung geben würde für genau diese Frage, wie eigentlich da der Wechsel von einer Generation zur nächsten stattfindet, um da quasi alternative Eigentums- und Geschäftsmodelle zu etablieren. Da gibt es ja auch gerade im Bereich Verantwortungsstiftung, Purpose-Stiftung, gibt es ja quasi schon auch Strukturen, die aber, glaube ich, die meisten auch gar nicht kennen, wo es auch noch ganz viel Bedarf gibt, es bekannter zu machen, weil in großen Teilen ja auch das Problembewusstsein gar nicht da ist. Also es geht ja alles damit, erstmal überhaupt los zu identifizieren, was das Problem darstellt. Und du hattest es ja schon gesagt, also eigentlich, wenn die Motivation primär Gewinne machen ist, dann wird gar nicht geschaut, was es da überhaupt an anderen Sachen gibt. Deswegen so eine Förderung vom Land, die da quasi nochmal reingeht und das unterstützt, wäre bestimmt sehr, sehr sinnvoll.
Ja, plus auf der emotionalen Ebene in den Familienunternehmen und in den Nachfolgen. Also ich beschäftige mich viel mit transgenerationalen Traumata auch. Und da sitzen einfach Menschen, wie es auch mein Vater war, die haben was aufgebaut und die geben ganz schwer ab. Und deswegen sind sie so, also wie blind für andere Strukturen oder Modelle, weil es darum geht, das eigene aufrechtzuerhalten. Es ist ganz, ganz schwer loszulassen und auf dieser Ebene auch hinzuschauen. Das ist halt mein Anliegen, viel tiefer zu gucken als einfach, okay, nicht einfach. Ich schätze die Purpose-Stiftung auch sehr und alle Ansätze, aber im Wege stehen immer die persönlichen Themen, die viel, viel tiefer liegen und die mit reinwirken und die meist unsichtbar sind und die nicht angesprochen werden. Das ist ein Elefant im Raum und das ist das größte Ding, wieso denn die Übernahmen auch scheitern. So. Bedauerlicherweise ist jetzt nicht die Hoffnung, aber...
Also, habe ich gesagt, dass ich hier für Genossenschaften sitze? Ich weiß es nicht mehr genau. Also tatsächlich, ich habe das im Vorgespräch auch erzählt, ich habe eine Genossenschaft in Hamburg kennengelernt, da durfte ich mal besuchen, das ist eine Softwarebude, ursprünglich mal gegründet von drei Dudes, einfach so ganz klassisch, die haben entwickeln vor allen Dingen Apps. Und die haben irgendwann gesagt, okay, es geht nicht mehr ewig. Und die haben ihre ganz normale GmbH, war es glaube ich, umgewandelt in eine Mitarbeitendengenossenschaft. Und die sind, alle sind gefragt worden. Alle mussten dann mal irgendwie 1, 2, 3 Gehälter, glaube ich, da zahlen. Weil die haben sich natürlich auszahlen lassen. Kann man jetzt auch schon wieder sagen, ist ein bisschen fraglich. Die haben noch ein paar Jahre weitergearbeitet. Aber die haben das geschafft. A, die Transformation im Kopf hatten die gleich dabei. Und haben dann ihr ganzes Unternehmen, also alle Mitarbeitenden waren dann Inhaber ihres eigenen Unternehmens, wo sie gearbeitet haben. Und das immerhin bei 500. Auch sowas könnte man ja viel mehr vorantreiben. Und das unter anderem, deswegen sitzen wir auch hier, um da ein bisschen Lobbyarbeit für zu machen und ein bisschen für zu werben und das in die Köpfe der Menschen reinzubekommen. Leider sitzt Klaus-Uwe Madsen heute hier nicht. Könnten wir noch ein bisschen mehr Werbung machen, aber ja. Der war ja gestern hier.
Ja, moin, Lisa Buddemeier, Gemeinwohlökonomie und Green Teams Netzwerk. Mich beschäftigt die ganze Zeit die Frage, ihr habt jetzt, also ihr beide vor allem gesagt, so diese Innovation im System reicht eigentlich nicht, wir müssen raus aus dem System. Und ich bin jetzt aktuell gerade mit dem Green Teams Netzwerk beschäftigt, das bereichsübergreifende Mitarbeitendeninitiativen in Unternehmen unterstützt, um die Nachhaltigkeitstransformation von innen voranzutreiben. Gleichzeitig ist deren Macht natürlich begrenzt. Und wir haben die Green Teams Mitglieder befragt, was bedeutet das für euch oder welche Bedeutung hat das für uns? Und eine Antwort, die wir bekommen hatten, war, wenn es das Green Team nicht gäbe im eigenen Unternehmen, hätte ich längst gekündigt. Und damit beschäftigt mich jetzt genau die ganze Zeit die Frage, was tun wir da eigentlich mit diesem Netzwerk? Ja? Auf der einen Seite natürlich ein totales Potenzial, die Mitarbeitenden für diese Themen zu aktivieren. Auf der anderen Seite beschäftigt mich dann die Frage, naja, erhalten wir dadurch unter Umständen Mitarbeitende im System, die außerhalb des Systems ihre Potenziale noch viel besser entfalten können? Deshalb würde mich eure Meinung dazu total interessieren.
Ich finde, das ist eine großartige Frage. Selbst, also lebenserhaltende Maßnahmen auf diese Weise sichtbar zu machen und eigentlich was Gutes zu wollen, aber wenn du das große Ganze im Blick hast, mitzukriegen, möglicherweise unterstützen wir hier etwas, was überhaupt nicht dazu beiträgt, dass wir in die Transformation kommen.
Sehr gute Frage, vielleicht kann ich das teilen. Also als trojanisches Pferd mit Innovationskraft reinzugehen in Unternehmen und dann zu hoffen, dass da eine Revolution von innen stattfindet, war auch lange das Wunschdenken unseres Teams. wir haben uns auch als solche gesehen, auch mit anderen in ministerialen Strukturen, in der Entwicklungszusammenarbeit, in deutscher Entwicklungszusammenarbeit, auf Konzernebene, in Startups, dass wir sagen, wir gehen rein als Innovationstreiber und dann machen wir die Revolution von innen sichtbar. Ich beobachte, dass das gekapert wurde teilweise von Konzernen oder Organisationen, die dann das dann so ganz strukturell vielleicht übernommen haben als Hülse, als leere Hülse und dann gesagt haben, machen wir schon, check, wir haben die Checkboxen ausgefüllt. Das war zu erwarten. Also wir wissen ja, dass der Kapitalismus ja diese wahnsinnige Fähigkeit hat, alles irgendwie zu übernehmen und umzuwandeln und sich zu eigen zu machen. Das war vielleicht zu erwarten. Aber ich habe auch eine optimistische Botschaft. Es gibt sehr viele Menschen, die sich dann im System, ein eigenes System gebaut haben und dann eben rausgehen als Gruppe. Weil es gibt ja jetzt diesen bekannten Historiker, Friedrich Bergmann, glaube ich, der von dem großen, wie nennt sich sein Buch, habe ich jetzt vergessen. Also er plädiert dafür, dass alle aussteigen sollen aus gut bezahlten Finanzjobs. Ja? Moral Ambition, danke schön. The School of Moral Ambition. Vielleicht hat es jemand gehört. Lutke, Entschuldigung. Ich bin mit Namen ganz schlecht, genau. Und ich rede in letzter Zeit ganz viel mit Menschen, die sagen, ich habe dieses Buch in der Hand. Also letztens waren wir bei einem großen Meeting von großen Branding-Agenturen und die sagten, ich habe dieses Buch in der Hand, wir müssen jetzt alle aussteigen. Und alle sind sich einig, dass dieses Buch toll ist und dass wir dieses Buch brauchen. Und ich bin da zwiegespalten, weil man ist natürlich aus einer ganz privilegierten Position heraus. Ja, ich gebe weiter.
Und ich bin schon ganz nervös, denn es gibt ja in verschiedensten Städten genau diese Bewegung, die ja auch auslöst, die großartig ist. Nur, das sind vor allem, also ich komme aus Hamburg, da formieren sich gerade sehr viele Start-up-Dudes um ihn herum oder bildende Gruppe. Und ich spreche mit Frauen, die sagen, hey, die versuchen wieder aus was Altem eine Bewegung zu schaffen. Und es ist so frustrierend. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass die Ebene, um die es geht, einfach nicht angesprochen ist. Und es ist wieder auf einer viel zu höheren Einflugschneise. Und deswegen werde ich da auch ganz nervös. Ja, das ist eine super Arbeit, die Rutger macht. Ohne Frage, hat er auch eine unglaubliche Reichweite. Aber wie ist es dann am Ende in der Umsetzung und in der Tiefe wirklich? Da gibt es eine Frage.
Vielleicht könnte ich da noch einen Punkt ergänzen, weil ich glaube, eines der Probleme, die sich so ein bisschen da, die ich da sehe, ist, dass dieser starke Fokus auf Innovation, der auch dann in dieser Moral Ambition, also in diesem Versuch quasi moralische Ambitionen reinzutragen in das Unternehmertum und in Neugründung, quasi immer darauf absetzt, dass wir brauchen was Neues, was dazukommen muss und das macht es besser. Was total fehlt, ist eigentlich die Fähigkeit, auch das, was vielleicht schlecht ist, wegzulassen, auch aktiv. Und das ist, glaube ich, also Exnovation ist ein Begriff, unter dem das beschrieben wird. Und das, glaube ich, auf der gesellschaftlichen Ebene total zentral, aber auch auf unserer individuellen Ebene ist ganz vieles von dem, was wir eigentlich besser machen könnten, ist Dinge weglassen, die schlecht sind. Damit ist wahnsinnig viel zu erreichen. Und ich rede jetzt über auch so ganz simple Sachen wie industrielle Landwirtschaft, Fleischkonsum, generell tierische Nahrungsmittel konsumieren, Flugverkehr, Autos. So diese klassischen Dinge weglassen, macht viel, viel mehr aus, als über lange Zeit darauf zu hoffen, dass irgendwie Innovationen in all diesen Sektoren irgendwann auch das grüne Fliegen ermöglichen. Weil das passiert nicht rechtzeitig und wahrscheinlich auch immer nur für eine Elite, die sich das leisten kann. Also diesen Fokus auf Weglassen viel stärker zu machen in dem, wie wir Gesellschaft verändern, wäre wichtig, aber passt nicht zu diesem Zeitgeist, in dem eben nur das Neue irgendwie cool ist.
Ich muss doch einmal kurz reingrätschen und zwar nähern wir uns dem Ende der Zeit. Das ist immer das Dilemma. Wir haben es ein bisschen kommen sehen, dass eigentlich uns 45 Minuten nicht wirklich ausreichen. Es tut mir total leid, diese zwei Fragen quasi jetzt hinten überfallen zu lassen. Ich lasse sie nicht hinten überfallen, aber ich finde es ganz schrecklich, wenn quasi wir nicht in der Zeit bleiben und alle, die weiterziehen wollen, kein richtiges Ende mitbekommen. Deswegen so ein bisschen würde ich noch mal einmal nur ganz
quasi ganz kurze Frage zulassen und dann gucken wir, wie wir dann noch zu einem guten Abschluss kommen. Und mit deiner Frage müssen wir gucken, ob wir die gleich noch... Okay.
Ganz kurz, Stefanie Bachmeier, ich bin auch aus Hamburg und danke auch gerade für diesen Kommentar. Ich war lange als Change-Begleiter unterwegs und jetzt habe ich letzte Woche eine gemeinnützige GmbH gegründet. Und ich merke, dass ich voller Enthusiasmus bin, den Weg zu gehen, und aber auch ganz viel Skeptik um mich herum begegne, wie das denn funktionieren soll und kann. Und da kommt diese Ohnmacht ins Spiel. Und dass das bei mir auch Angstzustände auslöst. Wird das denn wirklich gehen? Kann das klappen? Und deswegen nochmal so die Frage, weil ich auch denke, also ich mache das nicht aus dem Privileg heraus, mir das einfach leisten zu können, sondern wirklich aus Purpose. Und die Frage nach, was kann mich darin unterstützen im Sinne von Lobbyismus oder Netzwerk, den Weg weiterzugehen?
Ja, ganz kurz, danke dass für die Projektion, dass ich ein Privileg habe, also so, wenn das das war. Ah, okay, alles klar. Weil auf mich wird häufig drauf projiziert, die kommt ja aus so einer Vergangenheit und die kann sich das alles leisten, dass sie so jetzt aussteigt und so. Das ist nicht so, ja. Gut. Okay, alles klar, du duzt. Okay, verstehe. So, aber und darauf, ich verstehe deine Ohnmacht sehr gut. In meinem Umfeld gibt es viele, die eine GmbH gegründet haben. Du brauchst unterstützende Kräfte. Du brauchst wirklich gleichgesinnte Menschen, die dich mittragen und die dir auch Energie geben. Das ist das von meiner Seite.
In diesem Sinne möchte ich einmal kurz ermunternde und ermutigende Abschlussstatements aus dieser Runde hören, die vielleicht auch nochmal zurückgehen zum Anfang und dann, was eigentlich bleiben sollte. Mit welchem Gefühl ihr gleich eure Kopfhörer abzieht und hier weiter durch das Festival wandert, über dieses Gelände zieht. Matthias.
Also ich zur Frage der Hoffnung möchte ich zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass ich tatsächlich eher Angst habe vor der Zukunft und ich möchte es hier auch mit euch teilen, weil das, glaube ich, was ist, was wir viel zu wenig machen. Aber ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem neuesten Stand der Wissenschaft zu Erdsystemen, Trends und Ähnlichem und es sieht einfach nicht gut aus. Die Lösung für viele dieser ökologischen Krisen ist eigentlich gar nicht mehr da und ich glaube, deswegen brauchen wir auch ein neues Bewusstsein. Und ich möchte das jetzt gar nicht demotivierend verstanden wissen, sondern irgendwie als Impuls anzuerkennen, was die eigentliche Situation ist und aufzuhören zu verdrängen, in welcher quasi erdsystemgeschichtlichen Situation wir uns eigentlich befinden. Und aus dieser Situation kann Hoffnung, glaube ich, darin entstehen und auch Praxis um diese Hoffnung, dass wir quasi in all den Orten, wo wir sind, ansetzen mit Verbündeten, da konkrete Verbesserungen. Und ich möchte das quasi so breit lassen, weil ich glaube, dass das gar nicht nur außerhalb von Institutionen geht, sondern eigentlich an allen Orten, das eigentlich möglich ist, mit so einem weit gesteckten Ziel die ersten Schritte anzufangen, gemeinsam zu gehen.
Danke. Möchtet ihr auch noch kurz was sagen? Aber wirklich kurz.
Ja, also,
ich sehe schon den mahnenden Blick von der Seite.
Wenn das eine Schlagzeile war von dir, das war eher eine ganze Seite schon. Also ich mache das ganz kurz. Ich fand das super vorhin, dass sich ganz viele, 90% haben sich gemeldet, das haben sie gesagt, deine Frage war perfekt. Ihr könnt Dinge verändern in den Organisationen, wo ihr gerade seid, das ist doch super, das nehmen wir mit, das machen wir und wir stärken Systeme, die es schon gibt und deswegen, ich wiederhole es nicht nochmal.
Ja, genau, das mag ich kurz sagen, ihr gebt mir Hoffnung, weil ich habe so viele Schatten der Menschheit gesehen und damit gearbeitet und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr heute da seid, also danke dafür.
Mir geben meine zwei Töchter Hoffnung, die sind 7 und 9. Und als in Portugal vor ein paar Wochen ein riesen Blackout war, weil die Elektrizität ausgefallen ist, habt ihr das mitbekommen, dann waren alle plötzlich ohne Handy und nichts hat funktioniert, die Supermärkte haben nicht mehr funktioniert, man konnte kein Geld mehr abheben. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Menschen waren auf den Straßen und haben miteinander geredet. Und in ganz reichen Vierteln haben sie ihr Fleisch aus dem Tiefkühlfach geholt. Man kann sich aber streiten, dass man das hatte. Und dann gab es riesige Barbecues, weil sie nicht wussten, wann das Tiefkühlfach wieder geht. Also musste man jetzt einfach das ganze Grillgut raushauen. Und es sind ganz spontane Grillpartys entstanden. Und Leute haben sich Bargeld gegenseitig geliehen. Und das gibt mir Hoffnung. Also dieser Zusammenbruch, der ich weiß, dass der passieren wird. Und was das dann bedeutet und wie wir darauf reagieren und wie wir aus dieser Krise dann so innovativ werden. Und für mich ist das eine große Innovation, dass da eine Grillparty entsteht. Also das ist mein Begriff von Innovation. Das gibt mir Hoffnung. Und ich freue mich auf den nächsten elektrischen Zusammenbruch. In dem Sinne.
Ich wollte gerade sagen, in dem Sinne nehmen wir einfach gleich die Kopfhörer runter und kommen hier ins gemeinsame Gespräch. Danke, dass ihr alle da seid und gemeinsam hier diese Gedanken weitertreiben.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das ging richtig tief mir unter die Haut. Ich bin richtig begeistert, was ihr hier in diesen 45 Minuten alles an uns weitergegeben habt. Ich fand es unglaublich inspirierend. Und wenn euch das auch so geht, wenn ihr mitgestalten wollt, in diesem tiefen Sinne unsere Wirtschaft anders zu denken, dann sprecht unsere Speakerinnen an, die hier waren. Also groß Dankeschön an euch und für euch, für eure Offenheit, hier zu sein, zuzuhören. Und ich freue mich auf das, was noch kommt.